Wir schreiben den November 2024, da haben wir zusammen mit dem offenen Kanal Merseburg-Querfurt und der inklusiven Redaktion dort eine Reihe an Podcast-Folgen aufgenommen, die wir euch jetzt Stück für Stück zu Gehör bringen. Diesmal ein zeitloses Thema, es geht um leichte Sprache. Mein Gesprächspartner war damals Michael Bach, der zum Zeitpunkt der Aufnahme noch im Büro für leichte Sprache bei der Lebenshilfe Mansfelder Land gearbeitet hat, mittlerweile aber woanders tätig ist. In jedem Fall ein wichtiges und unheimlich interessantes Thema. Wir wünschen ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sichtbar, der Podcast in Kooperation mit DZB Lesen von Hör mal Audiodeskription und heute auch als Sichtbar Plus, nämlich mit Bildformat. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir produzieren hier im offenen Kanal Merseburg-Querfurt in Kooperation wiederum und mit Unterstützung vom E-Team, also von der inklusiven Redaktion. Und wir haben ein Thema. Das Thema heißt leichte Sprache. Wie funktioniert leichte Sprache? Und ich freue mich sehr, dass wir einen Experten für leichte Sprache gewinnen konnten, hier mit dabei zu sein. Michael Bach ist unser Gast. Michael, hallo.
Hallo, ich freue mich auch heute sehr darüber, dass ich hier in Merseburg sein darf. Und ja, ich möchte einiges über leichte Sprache erzählen. Und
wir wollen einiges wissen.
Genau,
dafür bin ich da. Was fasziniert dich denn an dem Thema leichte Sprache?
Also leichte Sprache hat mich schon immer sehr interessiert. Also leichte Sprache ist ein ganz wichtiges Medium zur barrierefreien Kommunikation. Ist für ganz viele Menschen sehr, sehr wichtig, die leichte Sprache. Ich denke, wir werden nachher nochmal auf die Zielgruppen auch zu sprechen kommen, für wen leichte Sprache wichtig ist. Aber tatsächlich möchte ich gleich mit einer kleinen Geschichte beginnen, die schon gut 20 Jahre zurückliegt. Ich selbst von leichter Sprache in dem Sinne, von dem Regelwerk, von dem Konzept leichte Sprache noch gar nichts kannte. Aber es für sehr wichtig hielt, Gesetzestexte so zu schreiben, dass sie auch von vielen Menschen gut verstanden werden. Ich selbst bin von Haus aus gelernter Sozialpädagoge, habe mich immer für Sprache auch interessiert, habe auch hier in Merseburg studiert und habe dann in einer Wohneinrichtung eines Trägers gearbeitet. Und ja, es stand die Bewohnerbeiratswahl an und zu dieser Wahl gibt es einen Gesetzestext, die Heimmitwirkungsverordnung, und das ist so dieses klassische,
schon mal schön kompliziert.
Ja, diese klassische deutsche Fachsprache, was Gesetzestexte halt angeht. Und aber wir mussten das eben einer großen Gruppe von Menschen mit einer Beeinträchtigung eben auch näher bringen und gesagt, getan. Ich habe diesen Gesetzestext genommen, ohne das Regelwerk, was es gibt für leichte Sprache, ohne das zu kennen. Damals gab es das auch noch gar nicht so in diesem Umfang, wie das heutzutage möglich ist oder existent ist. Und habe diesen Text aus der Heimmitwirkungsverordnung in einfache Sprache übersetzt. Ja, zusammen mit einer Bewohnerin dieser Einrichtung. Und diese Bewohnerin ist heute immer noch in meiner Prüfgruppe für leichte Sprache. Als Zielgruppe prüft sie die Texte, ob sie gut übersetzt wurden. Ja. Und das war damals schon so eine Sache, die ich für sehr wichtig empfand. Und die kamen sehr gut an. Alle haben plötzlich verstanden, wussten, um was es geht in diesem Gesetzestext und konnten auch diese Wahl entsprechend der gesetzlichen Grundlagen gut umsetzen. Und das ist so das Grundprinzip auch der leichten Sprache. Ich bringe komplizierte Sachverhalte, ob das nun aus dem Bereich der Medizin ist, ob das im Bereich der Gesetzestexte sind, ob das geschichtliche Hintergründe hat oder ob das museale Texte sind. Ja, egal was, es ist unheimlich breit gefächert. Ja, bringe ich diese Texte durch leichte Sprache oder einfache Sprache, je nachdem, welche ich anwende, einer breiten Zielgruppe.
Näher, ne?
Genau,
näher. Wie habt ihr es gemacht? Also was wurde dann aus dieser Heimgrund, ich habe es schon vergessen, es war so kompliziert, was war das Wort?
Das ist die Heimmitwirkungsverordnung, ja, und da ging es darum.
Also das Wort jetzt, wie habt ihr da was gefunden zum Beispiel?
Ja, wie wähle ich einen Bewohnerbeirat oder einen Heimbeirat?
Das war dann das,
wie es umgeschrieben hat. Genau, das war das Thema, das war auch das Titel, der Titel des Textes und genau. Genau, und dann wurde eben die Paragraphen eben einzeln für sich eben dargestellt, in einfacher Sprache, natürlich auch mit Piktogrammen, mit Bildern untermalt, um es optisch entsprechend auch noch näher zu bringen, beziehungsweise sind Bilder eben auch ein wichtiges Medium in der leichten Sprache.
Damals schon hast du schon ganz viel gesagt, also zum Thema leichte Sprache. Und du hast auch schon angesprochen, also wenn wir es nochmal zusammenfassen wollen, wir vereinfachen sozusagen Texte, beziehungsweise du mit deiner Prüfgruppe. Genau. Du hast immer auch Personen, die dich in dem Sinne beraten, also weil sie selbst Nutzende von leichter Sprache sind. Genau. Und es werden Texte vereinfacht, die dann natürlich nicht nur für diese Zielgruppe interessant sind, sondern auch für viele weitere Menschen. Also gerade im Sinne der Barrierefreiheit eigentlich was wir so häufig haben. Man macht sich Gedanken, man vereinfacht Dinge, man ändert sie vielleicht auch und auf einmal werden sie von vielen Menschen nutzbar. Mhm. Welche sind das zum Beispiel für leichte Sprache?
Ja, es gibt unheimlich viele Zielgruppen für leichte Sprache. Also wie schon erwähnt, es gibt Menschen mit einer geistigen Behinderung oder kognitiven Beeinträchtigung. Ja, wir haben Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, die neu ins Land kommen, die deutsche Sprache erst lernen, also Menschen, Deutschlernende. Wir haben Menschen, die von Geburt an nicht hören können, also prälinguale Gehörgeschädigte, ja, Menschen mit Demenz, ja, Menschen, die an einem Schlaganfall erkrankt sind, Menschen mit einer Aphasie, die also dauerhaft oder zeitweise eben eine Störung des Sprachzentrums eben auch haben, bedarfen leichter Sprache. Ja, es sind Menschen mit Lernschwierigkeiten. Also das Spektrum ist sehr breit.
Ja. Wenn man jetzt mal so zurückguckt, du bist, hast gesagt, studierter Sozialpädagoge in Merseburg auch. Genau. Das heißt, du bist da wie durch Zufall eigentlich reingerutscht aus einem sehr praktischen Problembereich, sagen wir es mal so, hat sich dann eigentlich dein Arbeitsfeld entwickelt mit deiner Leidenschaft für Sprache. Und du arbeitest heute bei der Lebenshilfe Mansfelder Land. Wie muss man sich das vorstellen, das Büro für leichte Sprache? Wie ist das aufgebaut? Du leitest das Ganze?
Ja. Genau, wir haben 2017 damit begonnen. Die Idee lag eigentlich schon lange so in der Luft, dass wir irgendwas in diese Richtung leichte Sprache nicht nur für die eigenen Bedarfe, sondern eben auch für externe Bedarfe, also für Auftraggeber, anbieten möchten. Intern haben wir schon immer auch mit einfacher oder leichter Sprache gearbeitet. Also ich kann mich an Zeiten zurückerinnern, wo ich zum Beispiel die Bewohnerratsversammlungen immer in leichter oder einfacher Sprache geschrieben habe. Und habe ich immer mehr Zeit gebraucht, als wenn ich es so schnell im Standarddeutsch geschrieben hätte. Ja, es hat einfach mehr Zeit gebraucht auch. Aber es war wichtig, weil die Zielgruppe die Bedarfe hatte, das in leichter oder einfacher Sprache eben auch im Nachhinein lesen zu können.
Ja, wer sind also typische Auftraggeber für euch denn?
Also jetzt sind tatsächlich typische Auftraggeber, das sind politische Einrichtungen, das ist das Ministerium. Wir arbeiten sehr für Museen, sehr intensiv mit Museen zusammen. Wir haben in Halle in Frankschen Stiftung zum Beispiel Audioguides übersetzt. Ja, wir arbeiten mit Sportorganisationen zusammen. Wir haben für den Landessportbund gearbeitet, für die Heinrich-Böll-Stiftung haben wir gearbeitet, für soziale Einrichtungen, für Wildwasser und so weiter und so fort. Also das Spektrum ist unheimlich breit.
Und es ist mehr geworden in den letzten Jahren. Steigt es auch nach wie vor noch an, der Bedarf? Also hast du das Gefühl?
Also die Bedarfe steigen tatsächlich. Ja. Wir waren hier in Sachsen-Anhalt 2017 eins der ersten Büros mit. Das parallel ist in Sachsen-Anhalt noch in Magdeburg eins entstanden. Wir haben so gedacht, okay, Norden, Süden, das ist ein gutes Gefälle. Dann hat der Norden von Sachsen-Anhalt ein Büro oder Süden von Sachsen-Anhalt ein Büro. Im Laufe der Jahre sind neue Büros dazugekommen. Ich kann nicht sagen, dass unsere Auftragslage gesunken ist. Also ich denke, durch den steigenden Bedarf an barrierefreien Texten, barrierefreie Kommunikation, hat sich die Arbeit sehr angenehm eben auch auf alle Büros verteilt. Also das ist, denke ich, so festzustellen.
Hat jeder was davon sozusagen. Ich habe gelesen, entweder hattest du es gesagt oder es ist im Grundprinzip leichte Sprache, leicht zu lesen, schwer zu schreiben. Du hast es auch gerade schon mal eigentlich angesprochen. Warum eigentlich? Warum denkst du, hast du sicherlich auch viel schon drüber nachgedacht, fällt es uns so schwer, Dinge einfach leicht zu formulieren?
Ja, weil wir die leichte Sprache im Alltagsgebrauch natürlich nicht sprechen. Ja. Leichte Sprache hat ein klares Regelwerk. Ja. Das wurde über viele Jahre auch weiterentwickelt. Ja. Und nach diesem Regelwerk arbeiten wir. Ja. Also Regeln zum Beispiel, dass ich kein Genitiv verwende, dass ich kein Konjunktiv verwende.
Also wäre der zweite Fall. Also dass ich nicht sage des Hauses, sondern von dem Haus.
Ja, oder also das klassische Beispiel, was auch im Regelwerk steht, nicht das Haus des Lehrers, sondern das Haus vom Lehrer, zum Beispiel. Oder der Konjunktiv, die Möglichkeitsform, also morgen könnte es regnen, in leichter Sprache, morgen regnet es vielleicht. Ja, das sind so die Klassiker, die auch in dem Regelwerk so als Beispiele mit aufgeführt sind. Aber das sind nur zwei Beispiele. Ja, also wir verwenden zum Beispiel auch keine Nebensätze. Wir versuchen nur Hauptsätze zu bilden. Ja, wir schreiben zum Beispiel auch jeden Satz auf eine neue Zeile. Das ist eine Regel. Ja, eine Aussage pro Satz ist ganz wichtig. Ja, also, dass die Sätze einfach so dieser klassische Schachtersatz, wie man das so aus dem Alltag
aus kennt, der Schule aus, oder auch in der Ausbildung, ne? Und immer so dieses Prinzip, je komplizierter, desto eigentlich besser. In dem Fall leichte Sprache, genau andersrum.
Genau, andersrum. Mhm. Als Beispiel auch, Wortwiederholungen, wo uns der Lehrer früher in der Schule gesagt hat, wir sollen kreativ beim Schreiben sein und auch mal ein anderes Wort einfallen lassen. Ja, nee, tatsächlich ist es bei leichter Sprache erwünscht, dass wir immer das gleiche Wort verwenden. Ja, damit es hat sich einmal eingeprägt und es fließt durch den Text durch. Dieses eine Wort, ja, zum Beispiel wechsle ich nicht zwischen Pille oder Medikament hin und her, ja, sondern wenn ich mich einmal für Pille oder für Tablette oder was auch immer entschieden habe, bleibe ich auch bei diesem Wort im Text.
Mhm. Ja. Dieses Regelwerk, du hast es angesprochen, wo kommt das eigentlich her?
Ja, also das Regelwerk ist entstanden aus dem Netzwerk für leichte Sprache und das ist auch das, was so viele Büros verwenden. Es gibt parallel dazu noch ein Regelwerk der Universität Hildesheim, nach denen haben wir uns orientiert oder orientieren uns jetzt nach diesem Regelwerk. Da gibt es Unterschiede. Ja, ich hatte eben den Nebensatz erwähnt, in dem von der Forschungsstelle für leichte Sprache vom Netzwerk, da ist durchaus auch mal ein kurzer Nebensatz erlaubt. Ja, wir versuchen, Nebensätze zum Beispiel grundsätzlich zu vermeiden. Hm. Ja.
Welche Menschen werden denn da befragt? Sind das eher Sprachwissenschaftler, die sich damit beschäftigen, Kognitionswissenschaftler oder eben dann doch die Menschen, für die es eigentlich dann sein soll?
Nee, also genau die drei Berufsgruppen, die du eben erwähnt hast, sind genau die Bereiche, oder die Menschengruppen, sind genau die Bereiche, die dort, also auch an der Universität Hildesheim tatsächlich auch zur sich mit diesen Themen auseinandersetzen, Sprachwissenschaftler und natürlich auch Menschen mit Beeinträchtigung. Ja,
ohne die ganz wichtig,
Menschen geht es natürlich nicht. Also die Zielgruppe ist ausschlaggebend auch, um überhaupt Ergebnisse überprüfen zu können. Das ist einfach so.
Da kommen wir vielleicht gleich nochmal auch in der Praxis drauf, wenn man jetzt mal so ein Beispiel durchgehen würde. Ich fand doch mal ganz interessant, dass man eben nicht immer nur davon ausgeht, man würde auf der Satzebene Dinge vereinfachen, sondern auch in seiner gesamten Form.
Genau.
Also in der Textform.
Genau.
Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Du hast gerade schon gesagt, eine Zeile pro Information.
Also tatsächlich ist es so, wenn wir Texte bekommen, machen wir auch erstmal eine Textanalyse. Ja, wir lesen den Text durch, strukturieren den Text. Wir haben die Möglichkeit, in leichter Sprache diesen Text auch völlig umzugestalten. Wir haben auch die Möglichkeit, das hängt auch immer ein bisschen mit dem Auftraggeber ab, das bedarf immer einer Absprache, auch bestimmte Dinge herauszunehmen aus diesem Text, die vielleicht nicht für die Zielgruppe oder für den Text so wichtig sind, so relevant sind. Ja, also quasi diese Textanalyse, kurz gesagt, wir filtern die Kernaussage heraus. Und aus dieser Kernaussage schreiben wir dann teilweise auch den Text strukturell völlig neu. Also wichtig ist, dass wir in Texten in leichter Sprache so einen klaren Lesefluss haben. Also keine Sprünge, nicht nach links, nicht nach rechts, nicht von oben nach unten, sondern wirklich einen klaren, logischen Leseaufbau eben doch haben.
Genau. Und dann, wie gesagt, in der Form, also wird dann auch zum Beispiel die Schrift etwas größer gemacht? Ist das auch so eine Formgeschichte?
Jetzt hat ja, gut, das
Piktogramme auch noch gesagt.
Genau. Also das wäre dann der Teil 4 vom Regelwerk auch, also die grafische Gestaltung, die grafische Gestaltung von Texten in leichter Sprache. Und wie du richtig sagtest, es gibt eine bestimmte Schriftgröße für leichte Sprache, es gibt Zeilenabstände für leichte Sprache. Bilder müssen klar und deutlich sein, sie müssen zum Text passen. Ja, da gibt es unterschiedliche Layout- oder Gestaltungsvorgaben für leichte Sprache.
Kann man eigentlich da sagen, wie lange man braucht für so eine Textübersetzung? Also wie kalkuliert ihr das?
Wenn
ihr
jetzt so, also wir kalkulieren nicht nach Zeit, obwohl es manchmal sinnvoller wäre, nach Zeit zu kalkulieren.
Ich kann mir schon vorstellen, man sitzt dann vor so einem Text und denkt, oh mein Gott, jetzt muss ich das alles umstellen und eigentlich wieder, weil es sind ja mehr oder weniger gut geschrieben. Es gibt ja viele Texte, wo wahrscheinlich die Leute dann einfach drauf losschreiben, denke ich mal. Ne? Nicht jeder ist jetzt auch ein geübter Autor, sage ich mal. Und ihr müsst ja dann schon nach einer klaren Richtlinie das Ganze erstmal für euch sortieren und dann in eine Struktur bringen.
Ne? Genau. Also wir gehen tatsächlich nach Zeichenzahl aus. Also wir zählen in einem Text, wie viele Zeichen hat dieser Text, mit Leerzeichen in dem Fall auch, und haben dann einen Faktor, mit dem wir das halt multiplizieren, dividieren und kommen dann am Ende auf einen Preis. Ja, da ist ja auch eine Dienstleistung, die Übersetzung, und genau.
wenn ihr so einen Text dann habt, bist du der Erste, der ihn dann bekommt oder meinetwegen deine Kollegin, dein Kollege, die das dann erstmal anschauen? Ihr fangt dann einfach erstmal an und dann wird das mit der Prüfgruppe besprochen oder wie muss man sich das vorstellen?
Tatsächlich ist es so, dass wir die Texte erstmal bearbeiten, übersetzen, erstmal eine Struktur bringen und wenn alles gut läuft, kommt am Ende des Übersetzungsprozesses noch eine fachliche Revision durch den Auftraggeber.
Ja.
Und dann geht das in die Prüfgruppe.
Weil die müssen auch natürlich erstmal schauen, der Auftraggeber, ob jetzt noch die Informationen drin sind.
Genau.
Wie oft kommt das vor, dass da dann noch Rückmeldungen kommen? Also
das ist eigentlich regelmäßig. Ja. Das erwarten wir auch nicht, dass dass wir fachlich auf allen Gebieten so firm sind. Ja, jetzt deine Frage vorhin war ja auch noch die gewesen, wie lange man braucht für so einen Text. Das hängt doch immer davon ab, wie kompliziert ist der Text. Haben wir einen Gesetzestext zum Beispiel, wo wir selber erstmal recherchieren müssen, ja, was ist eigentlich damit gemeint? Ja, das sind so die Fachbarrieren, die wir natürlich auch in uns haben. Ja, und dann müssen wir natürlich auch mit dem Auftraggeber zusammenarbeiten und sagen, also das haben wir jetzt selber nicht ganz richtig verstanden so und da müsste man einfach nochmal nachhaken, wie ist das gemeint, ja, und das wäre bei juristischen Texten, aber auch bei anderen Fachbereichen, liegt uns im Fachbereich sehr, dann geht uns natürlich auch die Übersetzung schneller von der Hand, ja, und somit sind auch die, die fachlichen Revisionen, also die Korrekturen durch den Auftraggeber eben natürlich auch geringer. Ja, das kommt immer vor.
Ja klar, und dann kommt die Prüfgruppe noch mit dazu.
Und dann kommt tatsächlich die Prüfgruppe und da haben wir tatsächlich dann diesen Prüfprozess, wo wir dann die Prüfgruppe einzeln, aber auch in kleinen Gruppen die Prüfer zusammennehmen. Die Prüfer haben alle auch eine Ausbildung bei der Lebenshilfe in Bremen beim Büro für leichte Sprache gemacht. Prüfer werden für leichte Sprache. Wir versuchen einfach auch eine gemütliche, eine ruhige Prüfsituation herzustellen und die Prüfer lesen die Texte, gehen die dann mit uns gemeinsam durch und sagen dann, was sie verstanden haben, was sie nicht verstanden haben. Ja, und was sie eben nicht verstanden haben, dann überlegen wir auch gemeinsam, welche Möglichkeiten der anderen Formulierung des Textes wäre besser. Ja, genau.
Das heißt, rein praktisch, also du bist dann mit dabei und die schauen sich das in Ruhe an, du stellst Rückfragen, gibt es nochmal irgendwie so einen Fragenkatalog?
Haben natürlich auch eine Checkliste. Ja, es werden auch, also viele Auftraggeber möchten auch und wir machen es aber grundsätzlich, weil das auch zu unserem Qualitätsmanagementsystem im Büro dazugehört. Also wir machen auch immer ein Prüfprotokoll mit dem Prüfer gemeinsam und schreiben dann alles auf, was an Änderungen und Bedarfen eben an vorliegt halt. Genau.
Ich fand das interessant, das habe ich noch gar nicht bedacht. Es gibt also in Bremen eine Ausbildungsstätte für Prüfgruppe leichte Sprache.
Genau.
Kann man sich bewerben oder wie muss man sich das vorstellen? Also
nein, das ist das Lebenshilfebüro in Bremen für leichte Sprache. Das ist das erste Büro in Deutschland und die bieten natürlich auch Fortbildungen an. Ja, ob das nun im Bereich leichte Sprache ist für Fachkräfte oder ob das eben für Menschen mit Beeinträchtigung ist, Prüfer werden für leichte Sprache. Es sind ganz normale Fortbildungskurse, kann man sich online anmelden. Genau. Das haben wir auch getan.
Du hast uns was mitgebracht. Wir reden nicht nur über leichte Sprache, sondern auch über mittlerweile einige Abwandlungen. Vielleicht vorher nochmal, bevor du uns das, was du mitgebracht hast, nochmal zeigen kannst, damit wir es nochmal ein bisschen besser auch verstehen können. Zeigen ja auch deswegen, weil wir ja auch im Sichtbar Plus Fernsehformat sozusagen haben. Wir können ja wirklich mal was zeigen, was im Podcast klassischerweise nicht möglich ist. Aber einige haben vielleicht auch schon mal was, leichte Sprache haben wir kurz angesprochen, von einfacher Sprache gehört. Also ich zumindest schon, das ist wie eine Art Abwandlung. Und jetzt hatte ich im Vorgespräch, haben wir gesprochen, es gibt auch noch leichte Sprache Plus. Also es gibt mittlerweile verschiedene Abstufungen davon, einen Text zu vereinfachen, sagen wir es mal so. Erste Frage dazu, was glaubst du, warum es die gibt? Und wie unterscheiden die sich mal grob? Und dann können wir uns vielleicht mal ganz konkret anschauen, was das bedeutet.
Ja, ich hatte ja am Anfang schon leichte Sprache und einfache Sprache erwähnt. Ganz wichtig ist tatsächlich zu schauen, für wen schreibe ich diesen Text, welche Zielgruppe habe ich, und würde tatsächlich bei der leichten Sprache Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung die leichte Sprache eben wählen, wenn ich zum Beispiel für Deutsch lernende Menschen mit Migrationshintergrund, auch andere Zielgruppen, würde ich die einfache Sprache wählen, und die Universität Hildesheim, um jetzt auch auf das Plus zu sprechen zu kommen, hat tatsächlich auch noch gesagt, okay, wir brauchen ja irgendwie auch noch eine Sache dazwischen, ja, und hat eben die leichte Sprache Plus noch mit ins Spiel gebracht, ja, und die unterscheiden sich in der Abstufung in einigen Punkten, ja. Leichte Sprache ist tatsächlich ganz klar geregelt, ja, wir bewegen uns hier so in dem Bereich des Grundwortschatzes, ja, wo wir arbeiten und diese Wörter aus dem Bereich des Grundwortschatzes verwenden. Bei einfacher Sprache habe ich tatsächlich mehr Möglichkeiten der Gestaltung auch, das sind Nebensätze zum Beispiel durchaus erlaubt. Ja, Fremdwörter zum Beispiel müssen aber in beiden Bereichen, auch in der dritten, in der leichten Sprache Plus, entsprechend erklärt werden. Mhm. Ja, und für die leichte Sprache gibt es das klare Regelwerk. Für die einfache Sprache gibt es mittlerweile auch eine DIN-Ordnung. Die ist für leichte Sprache noch in Arbeit. Ich denke mal, dass die jetzt auch bald erscheinen wird. Also ich habe noch nichts davon gehört, dass sie schon draußen ist. Aber tatsächlich wird da auch nochmal das Regelwerk nochmal neu gestaltet und neu aufgelegt.
Und leichte Sprache Plus liegt zwischen leichte Sprache und einfache Sprache.
Genau, so. Leichte Sprache Plus liegt dazwischen. Ich muss schauen, die Zielgruppe, ja, und habe einfach dadurch mehr Möglichkeiten, gerade auch bei Menschen, die Deutsch als Fremdsprache haben, die Deutschland sind, um eine Abstufung auch in der Textgestaltung eben auch zu haben. Ich habe da tatsächlich, ich habe das mal mitgebracht.
Wäre die Zeit, das mal uns anzuschauen.
Ich will nicht den ganzen Text jetzt hier, ich habe von der Instagram-Seite von der Uni Hildesheim einfach mal so ein schönes Beispiel mitgebracht, und ich nehme einfach nur den ersten Part oder den ersten Teil des Textes.
Hallo, wir mogeln uns mal ganz kurz dazwischen. Hier sind Tomke
und Florian von Hör mal Audiodeskription. Schön, dass du unseren Podcast hörst.
Tatsächlich produzieren wir aber nicht nur Podcasts, sondern bieten auch Veranstaltungen an.
Ja, und ganz genau gesagt organisieren wir Veranstaltungen für und mit blinden oder sehbehinderten Menschen, Sportveranstaltungen, Theater, Musicals, Shows und vieles mehr.
Unser Ziel ist es, mehr Menschen mit Behinderungen auf öffentlichen Großveranstaltungen sichtbar zu machen und eine inklusivere Veranstaltungslandschaft aufzubauen. Wir beschreiben Veranstaltungen für blinde und sehbehinderte Gäste und unterstützen auch beim Thema Begleitpersonen und vieles mehr.
Und da kommst du ins Spiel. Wenn du nämlich selbst eine Veranstaltung planst oder als Besucherin oder Besucher über Veranstaltungen informiert werden möchtest, die wir beschreiben, dann empfehlen wir dir unseren Newsletter. Den kannst du auf unserer Website www.hörmal-audio.org/kontakt abonnieren.
Hör mal mit OE geschrieben, ganz wichtig. Und noch einfacher ist es, uns direkt zu schreiben, zum Beispiel per E-Mail an veranstaltungen@hörmal-oe-audio.org. Wir freuen uns, von dir zu hören, und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Es geht um Läuse, wenn ich es jetzt richtig weiß.
Genau. Ne?
Genau. Also wir gehen jetzt mal durch, und das ist jetzt die einfache Sprache. Die wir jetzt, die leichte Sprache.
Ich würde tatsächlich jetzt mit der Textpassage für mit leichter Sprache beginnen.
Ja. Und da sieht man schon, dass die wenn ich es gleich mal beschreiben kann, für die es nicht sehen, ne, dass die Sätze einzeln schön untereinander geschrieben sind,
genau.
Ne, unterschiedlich lang, also es ist auch mal ein längerer dabei und dann immer schön mit einem Punkt getrennt, logischerweise.
Ne? Genau. Ich würde jetzt einfach mal ganz kurz den Text in leichter Sprache lesen. Was sind Kopfläuse? Kopfläuse sind kleine Tiere. Zu Kopfläusen sagt man auch Parasiten. Parasiten leben auf dem Körper von einem Menschen. Auf dem Körper von Menschen ernähren sich Kopfläuse von Blut. Das Blut ist von dem Menschen.
Mhm.
Das wäre der Text in leichter Sprache.
Mhm.
Leichter Sprache Plus wird der Text schon offener. Also es gibt mehr Möglichkeiten. Ich habe auch hier nicht mehr die Einteilung auf jeden Satz in eine Zeile, sondern ich habe schon einen Fließtext. Was sind Kopfläuse? Kopfläuse sind kleine Tiere. Zu Kopfläusen sagt man auch Parasiten. Parasiten leben nämlich auf dem Körper des Menschen. Dort ernähren sich Kopfläuse vom Blut des Menschen. Und hier habe ich auch den Genitiv wieder drin, den zweiten Fall.
Des Menschen.
Genau. Mhm. Und der Text in einfacher Sprache würde so klingen: Was sind Kopfläuse? Kopfläuse sind winzige Tiere, die man auch Parasiten nennt. Kopfläuse leben auf dem Körper des Menschen, wo sie sich vom Blut des Wirts ernähren. Der Wirt ist der Mensch. Hier ist der Begriff Wirt auch mit dabei.
Erklärt nochmal hinten.
Genau, nochmal erklärt. Und ich habe hier Nebensätze dabei und natürlich auch den Genitiv des Wirts zum Beispiel, also den zweiten Fall. Ja. Das wäre jetzt nur als Beispiel, wie sich diese Texte unterscheiden. Wir haben von der ganz einfachen Form der leichten Sprache bis hin zur einfachen Sprache über leichte Sprache plus dreimal denselben Text, denselben Inhalt, aber anders formuliert. Genau, und das ist tatsächlich so, dass wir schauen, Zielgruppe, wer ist das?
Und also ist es klar vordefiniert, Zielgruppe, leichte Sprache, ich sage jetzt mal Menschen mit geistiger Behinderung, was auch immer das heißen soll. Also das ist ja auch immer sehr unterschiedlich.
Genau.
Und dann zum Beispiel leichte Sprache plus Deutschlernende und dann einfache Sprache, weiß ich nicht, wer noch, ist das wirklich so schematisch dann?
Ja, also wir haben tatsächlich, es gibt auch ein Schema, wo das so ein Stück weit eingeteilt ist, aber natürlich ist das alles ganz, ganz individuell. Ja, also ich spreche Menschen mit einfacher Sprache auch an in dem Bereich von einer Menschen mit einer Lernschwierigkeit zum Beispiel. Ja, ich spreche aber auch Menschen mit Migrationshintergrund, wenn sie ganz neu ins Land kommen, auch gut mit leichter Sprache an. Also da muss man schauen. Ja, also da wir ja nicht für Einzelpersonen übersetzen, ist es eben so, dass wir tatsächlich schauen, dass bestimmte Bereiche wie Menschen mit einer Lernbehinderung zum Beispiel oder geistigen Beeinträchtigung eher die leichte Sprache anbieten. Aber wenn unser Auftraggeber sagt, nee, einfache Sprache ist völlig in Ordnung, ja, dann machen
eigentlich
wir das
müsste man ja alle drei Sprache wahrscheinlich anbieten, ne? Oder zumindest mal
das
zwei,
also
mal einfache Sprache und leichte Sprache.
Ja, das wäre natürlich das Optimum, genau.
Ja, und im Zweifelsfall entscheidet man sich dann wahrscheinlich für leichte Sprache, weil das der Konsens ist, mit dem dann eigentlich alle was anfangen könnten, nehme ich an. Ja.
Tatsächlich haben wir bei bei Audio Guides zum Beispiel, also bei gesprochenen Texten zum Beispiel in einem Museum, sehr gern nutzen wir dort die einfache Sprache.
Weil es einfach dann ein bisschen flüssiger sich auch sprechen lässt.
Genau, weil auch der Mensch, der das dann nutzt, hört und dann versteht er die einfache Sprache, ja. Beim Lesen hat er vielleicht den Bedarf an leichter Sprache, um es für sich selbst auch aufzunehmen. Aber in einfacher Sprache kann man es gut verstehen. Ja, deswegen.
Auch da wieder Audiodateien. Ja, hören ist dann manchmal auch was anderes als lesen, selbst lesen, ne? Das ist mir nochmal aufgefallen bei diesem leichte Sprache. Ich muss auch mal aufpassen. Leichte Sprache. Da war auch das, was am Satzende war, wurde am nächsten Satzanfang wieder aufgenommen. Ist das so eine klassische Regel oder war das jetzt Zufall mehr? Also ich sage jetzt mal, eine Kopflaus ist ein Tier. Dieses Tier nennt sich auch Parasit oder sowas war's. Und ein dass es dann immer aneinander
Anknüpft. Ist das eine das so eine klassische Regel? Natürlich ist keine Regel in dem Sinne, aber es ist vom logischen Lesefluss her natürlich. Es muss aufbauend sein. Also ja, diese Wortwiederholungen sind sehr wichtig, um das Text, das Textverständnis einfach mal aufrechtzuerhalten. Ja, genau, deswegen wird das auch gemacht. Ein Beispiel auch aus dem Regelwerk ist zum Beispiel, der Mann hat einen Sohn, und er hat einen Hund. Da weiß man aber nicht, wer hat den Hund, der Sohn oder der Mann. Ja. Und deswegen wird auch der Mann nochmal wiederholt in dem Text. Also das wäre so als Beispiel.
Naja, ich verstehe.
Es war ein bisschen anders jetzt, aber ich...
Aber vom Grundprinzip ist, man sollte nicht unbedingt, man sollte es sehr, sehr klar machen und nicht voraussetzen, dass man zu viel im Text zwischen den Zeilen auch mitlesen kann. Metaphern.
Also nee, Metapher sind grundsätzlich...
Ist sowieso was Verbotenes, genau, in dem Sinne. Genau, also Metapher, also dass man ein Wort ersetzt, sinngemäß ersetzt, was wir, wenn man jetzt belletristisch oder Literatur schreiben würde, wir haben es ja schon angesprochen, würde der Lehrer dann halt wahrscheinlich sagen, nutz doch mal eine Variante vom Wort, also was anderes, ne? Um nicht immer das gleich klingen zu lassen. Das ist genau das Gegenteil, ist hilfreich in einfacher und leichter Sprache. Ne?
Genau. Also du hast es eben auch angesprochen, also Redewendungen und Sprichwörter, Metapher sind in der leichten Sprache nicht erlaubt. Ja, weil sie einfach zu oft missverstanden werden. Genau.
Wie oft kommt denn das vor, dass ein Auftraggeber dann danach sagt, Mensch, hätten wir es mal gleich so produziert? Das ist ja viel einfacher zu verstehen.
Tatsächlich ist das oft auch unser Anliegen, warum denn immer erst in Standarddeutsch oder in zu schreiben, so dass es nicht so viele Menschen verstehen. Klar, könnte man von vornherein sagen, wir Schreiben von vornherein barrierefreier ist viel einfacher. Gerade bei gesetzlichen Texten ist es ja der Fall. Oder auch Behördenbriefen und so weiter und so fort. Ja, also die werden immer sehr fachlich, immer sehr kompliziert formuliert. Ja, und viele haben damit Probleme. Also nicht nur die Zielgruppe, wie ich sie vorhin genannt habe, sondern viele Menschen, auch ich habe bei manchen behördlichen Sachen, wo ich sage, also nee, ich auch, ja. Lese ich jetzt nicht mehr weiter, verstehe ich jetzt eh nichts, nicht mehr im Bereich, interessiert mich auch nicht, ist nicht attraktiv irgendwie für mich jetzt zu lesen, weil.
Warum ist das so? Was meinst du? Also du beschäftigst dich ja viele Jahre damit, hast du dich das mal gefragt?
Ja, natürlich, jeder Fachbereich möchte auch mit seiner Fachlichkeit natürlich auch seine Fachlichkeit auch präsentieren und es ist tatsächlich so, dass das Amtsdeutsch so eingefahren ist, dass man schwer wieder davon abkommt. Ja, natürlich haben wir viele Institutionen, Ämter, die zu uns kommen und sagen, aber wie können wir das gerade jetzt auch mit den Zielgruppen verstehen? Wir werden so schwer verstanden. Ja, dann machen wir die Schulungen dort auch in Behörden und sagen, geben Tipps und Anregungen, wie sie eben ihren beruflichen Alltag auch besser gestalten können. Wir geben auch Angebote für Textvorlagen, wie zum Beispiel ein Behördenbrief aussehen kann. Ja, nun ist das Problem, dass die leichte Sprache nicht justiziabel, also nicht vor Gericht Bestand hat. Also wenn ich einen Vertrag, das haben wir auch bei uns in den Einrichtungen so, ich habe zum Beispiel den Wohn- und Betreuungsvertrag oder einen Werkstattvertrag, den gibt es immer in diesem Fachdeutsch. Ja, und
weil es juristisch eben
nur so eben auch bindend ist. Ja, aber und da ist eben die leichte Sprache oder einfache Sprache eben der Alternativtext halt dazu, den wir dann mit so einem Bericht oder mit so einem Text oder mit einem Vertrag eben mitgeben und unterschrieben werden muss dann eben, um es rechtlich Bestand zu haben.
Ja, der Text, also es ist
in Fachdeutsch.
Es ist genau das. Genau. Das hat irgendwie dann das größere Gewicht, aber es wird auch, denke ich mal, deutlich, wie schwer das dann auch ist für Menschen, die natürlich auf eine Art und Weise auch auf diese Form von Texten angewiesen sind, wirklich also auch Dinge zu verstehen. Ne? Das ist ja was häufig auch unterschätzt wird. Wenn man Texte produziert, geht man erstmal von sich selbst vielleicht aus, das versteht jeder, aber es ist ja eben genau nicht der Fall.
Ja.
Ne? Wie viele Menschen betrifft es denn, die sozusagen, wenn ich jetzt einen Text auf ganz Deutschland rausschicken würde, ne? Ich sage jetzt mal normal fachlich geschrieben, wie ich das vielleicht in der Universität gelernt habe oder sowas, von wie vielen Menschen kann ich denn ausgehen, dass die das nicht verstehen würden?
Das kann ich natürlich jetzt nicht so als Zahl festlegen, weil es gibt natürlich eine sind viele Menschen, die Fachbarrieren haben. Also wenn du jetzt sagst, Universitätstext, also
gehen wir mal von außen, nicht in meinem Fachbereich.
Genau, aber, genau. Also selbst wenn ein juristischer Text rausgeschickt wird, verstehen die wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen nicht, weil sie einfach mal keine Juristen sind. Also da habe ich natürlich jetzt keine Zahl. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass du auf die Leo One-Studie der Universität Hildesheim, nicht Universität Hamburg ansprichst. Und die wurde 2011 und 2008 durchgeführt und man hat in dieser Leo One-Studie Menschen im Alter zwischen 18 und 65, 64 Jahren, also die im erwerbsfähigen Alter sich bewegen, evaluiert auf ihre Lesefähigkeiten, also auf ihre Literalität. Und man hat dann in dieser Studie festgestellt, dass ein sehr hoher Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung in Deutschland in diesen Bereich reinfällt, nämlich insgesamt 17 Millionen Menschen, ja, also mit einer geringen Literalität. Das ist natürlich abgestuft, ja, also die Leo One-Studie hat vier Alpha-Level erstellt.
Unterschieden,
genau. Und wir haben den Alpha Level 1, wo Menschen tatsächlich nur auf Buchstabenebene lesen, ja, oder Buchstaben im Einzelnen erkennen. Das ist ein ganz, ganz geringer Anteil nur. Dann gibt es die Menschen, die die auf der Ebene 2 Worte sinnerfassend erkennen. Dann der Alpha Level 3, das sind Menschen, die auf Satzebene sinnerfassend lesen können, ja. Und der Alpha Level 4, sind Menschen, die eine sehr auffällig schlechte oder falsche Rechtschreibung haben, ja. Und insgesamt sind das tatsächlich 17 Millionen Menschen, ja, in Deutschland.
Das heißt, also mehr als mehr als jeder Fünfte eigentlich, ne? Kann man sagen.
Und das sind natürlich die Bedarfe ganz klar. Ja, und da haben wir tatsächlich nur die Menschen, die im erwerbsfähigen Alter sind, also die darüber hinaus noch sind, die sind in der Zahl gar nicht mit erfasst. Ja, und ich hatte ja auch vorhin gesagt, Menschen mit Schlaganfall, die dann unter Aphasie leiden, Menschen mit Demenz, die noch mit dazukommen und so weiter. Ja, also die Zahl ist mit Sicherheit höher. Also die Bedarfe an barrierefreier Kommunikation, die sind da, sie sind wichtig.
Ja, es ist immer wieder gut, also wir beschäftigen uns ja ohnehin auch viel mit dem Thema Audiodeskription, immer wieder gut, sich auch bewusst zu machen, dass diese Themen natürlich mehr und mehr im Kommen sind und sich weiterentwickeln. Wie beeinflusst dich denn deine Arbeit im Privatleben, sage ich mal? Man nimmt ja sicherlich auch Texte, die man sonst so sieht, anders wahr. Ne? Es ist ja nicht, wenn man aus dem Büro ist, legt sich dann der Schalter um und man sieht das nicht mehr, denke ich mal, oder ist es bei dir anders? Also wie hat dich das so beeinflusst, dieses über Texte auch nachdenken, auch immer wieder darüber nachdenken, ist das verständlich? Mhm. Also immer wieder so dieses Zielgruppendenken, für wen ist das?
Also mich ärgert das zum Teil auch sehr, auch in meinem Privatleben. Ja. Und wenn ich Texte zum Beispiel in der Arztpraxis bekomme, die dann das fünfte Mal abgelichtet sind, also die also von der optischen Wahrnehmung her schon schlecht zu lesen sind, ja, die einfach auch zu klein geschrieben sind, ja, um auf die Optik nochmal zu sprechen zu kommen. Und die dann inhaltlich auch viel zu kompliziert sind, ja, also um sie zum Beispiel auszufüllen, ja, und da denke ich immer so, warum kann man das nicht irgendwo in professionelle Hände geben, einen Bogen, einen Informationstext für die Breite der Menschen, die in Deutschland leben, ja, also so viele Menschen auch mit Migrationshintergrund, viele Menschen, die schlecht lesen können, weil sie es vielleicht nicht sehen oder weil eben ihre Lesefähigkeiten nicht so gut ausgeprägt sind, ja, und so weiter, ja. Also das ärgert mich. Und manchmal mache ich das auch so, also bei meinem Zahnarzt habe ich das so gemacht, ja. Also ich habe da auch so einen Informationsbogen bekommen und hatte Zeit und wir sind auch so ins Gespräch gekommen, was ich so beruflich mache. Und ich habe ihn einfach mal diesen Text, den er mir vorher gegeben hat, ja, zum nächsten Termin dann in leichter Sprache mitgebracht. Ja. Ich fand das sehr interessant. Ja. Ich habe dann auch gedacht, na, vielleicht macht er ja Werbung auch mit anderen Praxen und die kommen einfach mal auf uns drauf zu. Ja, und
aber hat er es dann auch benutzt? Also hätte es ja wahrscheinlich benutzen dürfen.
Hätte es theoretisch benutzen können, weil das ja eine freie Übersetzung von mir gewesen ist. Ja. Und ich weiß nicht, ob es letztlich, ich muss mal fragen. Aber ich hatte eben auch solche Beispiele gehabt, gerade so im Rahmen des Datenschutzes, was wir auch x-mal übersetzt haben, ja, der europäischen Datenschutzrichtlinien. Ja, und diese Formulare mussten wir ja alle bei den Ärzten unterschreiben. Ich habe das damals gerade auch, als so viele Flüchtlinge neu in unserem Land waren, ja, oft in Arztpraxen gesehen, dass die haben den Zettel bekommen und keiner ist damit wirklich zurechtgekommen, so richtig. Ja, und
das ist ja ein generelles Thema eigentlich, ja. Also das sich verstehen, sich verständigen, also ist ja in der jetzigen Zeit eigentlich umso wichtiger bei den vielen Sachen, die eben auch vielleicht nicht optimal laufen. Und da sich mehr darüber Gedanken zu machen, ist ja ein unglaublich wichtiges Arbeitsfeld, aber eigentlich immer noch zu wenig. Ne? Und man kommt da irgendwie dann nicht so richtig runter von seinem, ich sag mal, hohen Ross und vergisst einfach immer wieder, dass viele vielleicht gar nicht folgen können. Man setzt es aber entsprechend voraus.
Genau. Ich denke auch, also wenn es mehr Texte im Alltag von vornherein in einfacher oder leichter Sprache geben würde, ja, würden viel, viel mehr Menschen weniger auf Unterstützung angewiesen sein, weil sie die Texte selber erfassen können und könnten dadurch natürlich auch viel, viel selbstständiger leben. Ja. Also es ist einfach auch tatsächlich es ist wichtig, die Barrieren in der Kommunikation eben doch abzubauen. Ja. Und schöne Beispiele gibt es ja auch, du wirst es auch schon gesehen haben, die Tagesschau zum Beispiel in einfacher Sprache, ja, die man über die Mediatheken abrufen kann. Ja, also wichtig, ganz wichtig.
Ja, also der MDR sendet auch Nachrichten in einfacher Sprache.
Nachrichten in einfacher Sprache. Der MDR hat tatsächlich auch ein Wörterbuch in leichter Sprache. Ja, also wir schauen da auch öfters mal rein und gucken, wie haben es die anderen übersetzt. Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten auch online, wenn man jetzt nicht tagtäglich mit leichter Sprache arbeitet, wie man sich eben im Alltag auch Informationen holen kann. Ja. Also das waren jetzt nur zwei Beispiele, die Tagesschau und eben, wie du sagtest, eben auch vom MDR halt die Nachrichten.
Eine technische Entwicklung, die uns begleitet seit mindestens mal 2 Jahren, ist künstliche Intelligenz. Gerade im Bereich Barrierefreiheit hat KI, künstliche Intelligenz, ja vieles auch verändert oder mag es zu verändern. Ist es bei euch in dem Bereich auch so? Also ist künstliche Intelligenz mittlerweile gut dazu in der Lage, wenn man ihr einen komplizierten Text gibt oder einen normal geschriebenen Text, sagen wir es mal so, und man sagt, übersetze den in leichte Sprache, dass das funktioniert? Mhm. Und wie beschäftigt ihr euch damit? Was bedeutet das vielleicht auch für euer Arbeitsfeld?
Ja, tatsächlich kommen wir an KI nicht vorbei. Ja, und das geht vielen Übersetzungsbüros so, ob das nun in Fremdsprachen halt der Fall ist, so ist es auch in der leichten Sprache. Ja. Ich will jetzt keine Werbung für einzelne KI-Softwares oder im Englischen KI-Tools machen, ja, aber tatsächlich nutzen wir, oder sind wir am, nicht, ich will nicht sagen nutzen, das wäre falsch, probieren wir tatsächlich mit KI auch.
Ja. Damit auseinandersetzen muss man.
Ja, natürlich, wir kommen nicht dran vorbei. Also wir machen ja selbst Fortbildungen zum Thema leichte Sprache, barrierefreie Kommunikation und so weiter. Und wenn ich zurückblicke, vor einem Jahr, da hatte ich KI noch nicht in meinem Fortbildungsmodul mit drin. Ja. Beim vorletzten Mal hatte ich es kurz angerissen und jetzt erst 2 Wochen her, ja, war das ein großer Bereich gewesen. Also wir kommen um KI tatsächlich nicht drumherum. Und es gibt Softwareentwickler, die mit KI arbeiten. Es gibt auch eine Software, die sich tatsächlich ausschließlich mit dem Übersetzen in leichte Sprache auseinandersetzt. Und es gibt unterschiedlichste KI-Tools, KI-Werkzeuge, ja, die leichte Sprache tatsächlich gut schon beherrschen. Mhm. Ja. Es gibt eine Software, wo auch große Firmen in Deutschland ihre Internetseiten damit übersetzen lassen. Ja, ob das die Deutsche Bahn ist oder Städte Hamburg, Würzburg und so weiter, die diesen Tool nutzen, ja, diese Software.
Jetzt siehst du das sicherlich dann auch mit zwei Augen, ne? Also gemischt,
denke ich mal. Ja, natürlich. Man könnte jetzt, wenn man ganz oberflächlich schaut, könnte man sagen, oh, die KI nimmt mir die Arbeit weg. Aber nein, tatsächlich ist es aus meiner Sicht nicht so. Es ist für uns, wäre es, wenn wir es jetzt regelmäßig nutzen würden, eine Erleichterung, weil wir natürlich viel, viel schneller Texte in leichte Sprache übersetzen, in dem Fall lassen können. Aber wir merken natürlich auch, wenn wir so Tests halber sowas machen, es ist immer eine Nacharbeit nötig. Mhm. Ja, es ist wichtig, dass die Zielgruppe die Texte prüft. Ja, die Gestaltung, das macht mir eine KI auch noch nicht. Mhm. Ja, also wie ist ein Text gestaltet? Ja, also da muss ich immer dran arbeiten. Und nun ist die eine Übersetzung bei manchen Tools mal so und mal so. Und wir müssen schauen, ob das auch wirklich passt. Mhm. Ja, also
es braucht das menschliche Korrektiv.
Ja, das genau. Es ist wichtig. Gerade testen wir das im Bereich, also grundsätzlich erstmal Inspiration holen. Mhm. Ja. Ein wichtiges Werkzeug für uns war in der Übersetzung immer das Synonymwörterbuch. Also manchmal steht man tatsächlich auch auf dem Schlauch und denkt, welches andere Wort gibt's jetzt dafür? Mhm. Ja. Wir machen immer noch das Synonymwörterbuch auf. Wir lesen immer noch im Duden nach Worthäufigkeit. Ja. Aber jetzt kommt eben noch der Bereich künstliche Intelligenz dazu. Also ich kann durchaus einschreiben, nennen wir mal ein leichteres Wort für Barrierefreiheit. Da wird wahrscheinlich Hindernis kommen oder für Barriere. Ja, aber das ist natürlich völlig legitim. Ja, und es gibt Tools, die auch lange Textbausteine übersetzen.
Und wenn du sowas, hast du schon mal gemacht, sowas auch kontrolliert? Also aus der KI sozusagen einen Text dann nochmal auf dem Tisch gehabt? Nehme ich an, hast du schon gemacht.
Natürlich, ne?
Und was sind so noch Fehler, die zum Beispiel machen? Weil du gesagt hast, da muss man auch manchmal so ein, zwei Fehler.
Also eine KI-Software, habe ich einfach mal einen Text rein, der hat mir dann ordentlich Nebensätze mit dazu gepackt. Ja, ja, dann habe ich gesagt, lass die Nebensätze weg. Mhm. Ja, dann hat er nur die Kommas weggemacht. Ja, solche Sachen waren das Beispiel. Mhm. Ja. Es gibt Software, die richtig gut schon sind, wo man sagt, wow, ja, passt, ja, da ist da noch ein bisschen eine Änderung, da nochmal eine Änderung, ja. Die Entwicklung ist am Anfang.
Ja, ist klar.
Also, wir kommen nicht drumherum,
ja. Das Konzept und System leichte Sprache hat sich ja über Jahre entwickelt und entwickelt sich, glaube ich, auch mit Erkenntnissen, sprachwissenschaftlichen Erkenntnissen wahrscheinlich immer noch weiter. Mhm. Wie verfolgst du diese Entwicklung und was erwartest du, was da vielleicht noch passieren könnte?
Also tatsächlich ist die Entwicklung in leichter Sprache so, dass wir uns natürlich mit Fortbildung auch immer auf dem Laufenden halten. Also KI hatte ich erst letzte Woche eine Fortbildung. Mhm. Ein Ziel für mich ist es zum Beispiel auch, das Simultan-Dolmetschen in leichte Sprache irgendwann auch mal zu erlernen, anzubieten. Also wir informieren uns natürlich auf unterschiedlichster Weise, wie die Entwicklung von leichter Sprache vorangeht. Also ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt, ein eine Sache ist die, dass es eine DIN-Norm für leichte Sprache gibt. Im letzten Jahr wurde daran von Experten öffentlich auch dran gearbeitet, wie die DIN-Norm aussehen soll. Meines Wissens ist sie jetzt auch noch nicht erschienen, dass es so eine Fusion ist, also wo das Netzwerk leichte Sprache, das Regelwerk mit dem von der Universität Hildesheim, mit dem Regelwerk so ein Stück weit miteinander verknüpft werden mit neuen Erkenntnissen als Grundlage für Übersetzungsbüros. Eine, die mir jetzt so spontan einfällt, ist zum Beispiel so diese klassische Regel, die Schrift in leichter Sprache muss den Schrifttyp oder die Schriftgröße 13 bis 15 haben. Das ist zum Beispiel eine Regel, die wurde aufgelöst so ein Stück weit. Sie muss gut lesbar sein. Ja, wir hatten beispielsweise mal einen Auftrag für die Heinrich-Böll-Stiftung für die Fashion Revolution Week und haben dort Plakate gemacht. Naja, auf Plakaten ist die Schriftgröße 15 immer noch sehr winzig. Also man muss es einfach, es muss leserlich sein, dem Medium entsprechend und der Zielgruppe entsprechend leserlich sein. Und dann kann es eben auch ein Schrifttyp 20 oder 30 Schriftgröße sein zum Beispiel.
Ja. Und im Zweifel fragt man wieder?
Und im Zweifel, und das ist ein guter Hinweis, immer dann, wenn eine Regel am Ende etwas, ja, wie soll man es denn nun wirklich machen, fragen Sie die Prüfgruppe.
Genau. Ja. Michael, wenn du jetzt nochmal vielleicht in aller Kürze zusammenfassen würdest, was könnten so zwei, drei Tipps sein für Leute, die sich damit beschäftigen wollen, ihre Texte vielleicht mal leichter zu machen? Worauf kann man achten? Was sind so Hinweise, die du unseren Hörerinnen und Hörern und Zuschauern nochmal mit auf den Weg geben kannst?
Ja, einfach mal einen Punkt machen, wo man sonst vielleicht beide geschrieben hätte. Das ist schon mal ein guter Vorteil. Also einfach mal so dieses Stück weit, diese Schachtersätze, versuch mal grundsätzlich auszuklammern. Fachliche Begriffe, ja, die, wo man meint, ich muss jetzt hier irgendwo meine Fachlichkeit nach außen tragen, einfach mal zu überlegen, ist es wirklich wichtig? Ja, ist es auch für die Zielgruppe, für die ich schreibe, wirklich auch verständlich? Diese einfach weglassen und wenn nicht, dann erkläre ich sie etwas näher und ertappe mich immer wieder, halt leichte Sprache, ja, dass ich selber Fremdwörter verwende, ja, aber das ist
steckt
halt
drin, ne? Es ist dann irgendwo ein Umlernen, ne? Mhm. Und im Sprechen, du hast ja gesagt, auch einfach sprechen, da stelle ich es mir noch schwieriger vor.
Ja, sehr schwer.
Beim Schreiben hat man zumindest mal noch dieses kurze Moment zu überlegen und kann da vielleicht noch ein bisschen was dran machen und einfach nochmal drüber nachdenken und dahingehend auch diese Hinweise.
Genau.
Sehr wertvoll. Danke, Michael.
Ja, gerne.
Michael Bach war heute unser Gesprächspartner vom Büro für leichte Sprache der Lebenshilfe des Mansfelder Land e.V. Und damit schließen wir diese Folge von Sichtbar, der Podcast. Was ist leichte Sprache, haben wir gefragt. Was ist einfache Sprache? Wir haben auch gelernt, was ist leichte Sprache plus. Und wir bedanken uns nochmal bei dir, Michael. Schön, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Und bedanken uns fürs mit dabei sein bei Sichtbar plus. Sichtbar, der Podcast von Hör mal Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen und beim offenen Kanal Merseburg-Querfurt mit dem inklusiven Redaktionsteam, dem E-Team, die hier an den Kameras überall unterwegs sind und uns unterstützt haben. Wir danken explizit der Aktion Mensch, die das Ganze unterstützt hat und im Speziellen Rudi in der Gästebetreuung, Frank, Cindy, Heiko und Rüdiger an der Kamera, Alex und Antje am Ton, Andrea und Alex in der Regie, Anne und Katharina für die Aufnahmeleitung, Rüdiger und Aaron, die die Dokumentation machen, die danach dann noch folgen wird, auch auf unseren Social-Media-Kanälen und Katja für die Gesamtorganisation und unsere gute Fee in der Küche und beim Bereitstellen des Essens und der Getränke. Vielen Dank fürs mit dabei sein und bis zum nächsten Mal bei Sichtbar, der Podcast. Tschüss.